Der Predigtext ist nach biblischer Zählung das siebente Gebot, steht in 2. Mose 20, Vers 14, du sollst nicht Ehe brechen. Als wir geheiratet haben, das ist auch schon eine Weile her, 1965, ja, ist schon fast dicht am Mittelalter, da hatte ich eine Idee, obwohl ich noch sehr weit fern stand vom christlichen Glauben, ich hatte alles Mögliche im Kopf, aber nicht Jesus Christus, hatte ich aber trotzdem die Idee, meiner Frau eine Freude zu machen und habe ihr ein Ehebüchlein geschrieben in Kalligraphie. Also jedes einzelne Wort und jeder Buchstabe sorgfältigst geschrieben. Aber die Weisheiten, die hatte ich geklaut aus einem sogenannten E-Zuchtbüchlein. Was das genau war, wusste ich damals gar nicht. Ich habe das nur in die Hand bekommen und es stehen ganz interessante Weisheiten da drin. Die habe ich damals meiner Frau mitgeteilt, ohne sie selber voll und ganz zu verstehen. Und die allerletzte Weisheit lautet, nicht der liebt die Wahrheit, der sie anderen sagt, sondern der, der sie gegen sich verträgt. Das ist ein interessantes Wort. Und ich muss gestehen, jetzt sind wir nun über 55 Jahre verheiratet, dass ich immer noch in der ersten Klasse bin, dieses Wort zu verstehen.
So oft nicht
versetzt. Ich dachte immer, ich liebe die Wahrheit. Aber nachdem ich mir das jetzt wieder klar gemacht habe, bin ich noch etwas davon entfernt. Manchmal ziemlich weit davon entfernt. Denn meine Frau sagt mir öfters Wahrheiten, die ich gar nicht gerne höre. Aber ich muss sagen, ich will ja nun die Ehe auch nicht kleinreden, ganz, ganz kleine, millimeterweise Fortschritte kann man doch in der Ehe machen. Und wenn überhaupt, dann nur in der Ehe. Denn wer sonst wäre in der Lage, mich so zu kennen wie mein Ehepartner? Wer wäre sonst in der Lage, ja, meine Charakterschwächen und vielleicht auch die Erziehungsfehler meiner Eltern an mir? Wer wäre in der Lage, mich so zu verstehen, nicht nur in den schönen Tagen des Lebens, sondern auch, wie ich in Anspannungen und Hektik reagiere? Es ist nur der Ehepartner, der in der Lage ist, mir Wahrheiten zu sagen über mich selbst und aber nicht in schonungsloser Art und Weise mir um die Ohren zu knallen, sondern so, dass ich hinhören kann. Vielleicht nicht, ja, mit großer Begeisterung, aber doch so, dass ich weiß, er oder sie meint es ja letztlich gut. Die Ehe ist die beste Schule für die Erkenntnis unserer eigenen Schwächen und Gebrechen. Und so möchte ich jetzt in dieser Predigt in vier Teilen das Thema anpacken. Ich möchte über den Wert der Ehe etwas sagen. Ich möchte zweitens den Dauerbeschuss mal benennen. Und es ist erstaunlich, wie viele Punkte da zusammenkommen, wodurch die Ehen heute gefährdet, manchmal sogar ruiniert werden. Aber dabei bleiben wir nicht, sondern wir gehen drittens in die Schutzmaßnahmen Gottes hinein. Denn das ist ja das Hauptthema. Gott schützt die Ehe. Und wenn er sie nicht schützte, gäbe es überhaupt keine Ehe mehr. Und im vierten und abschließenden Punkt geht es dann auch um die Erneuerung der Ehe durch den Glauben. Was haben eigentlich Christen im Punkt der Ehe den Nichtchristen voraus? Denn die Ehe selber ist ja für alle gedacht. Und es ist erstaunlich, dass auch Nichtchristen eine gute Ehe führen können. Da staunt man manchmal. Manche Christen sind dann sogar frustriert, wenn sie an ihre eigene nicht so gut laufende Ehe denken. Aber so ist es. Wir wollen hier an die Erneuerung der Ehe denken, die uns Christen durch den Glauben geschenkt ist und immer wieder neu dann auch geschehen kann. Also diese vier Punkte. Erster Punkt, der Wert der Ehe. Haben wir das schon mal verinnerlicht, dass ja uns Menschen aus dem Paradies nicht allzu viel geblieben ist? Aber etwas doch. Und das heißt Ehe. Die Ehe ist ein kleines Stück Paradies, in Klammer, wenn sie denn gelingt und wenn Gott seinen Segen gibt. Ein kleiner Restbestand aus dem Paradies, denn die Ehe wurde ja im Paradies gestiftet, nicht nach dem Paradies. Als Adam und Eva und Eva und Adam zusammengefügt worden sind, da war ja noch ein von der Sünde ungetrübtes Verhältnis vorhanden. Also ein kleiner Restbestand aus dem Paradies. Aber das darf man jetzt nicht missverstehen. Ich meine das nicht so im Sinne einer Nostalgie. Ach, schön, dass es doch noch so eine kleine Erinnerung gibt an das, was mal war. Nein, nein, so meine ich das nicht. Ich meine das ganz real, dass wir in der Ehe eine Brücke zum Himmel haben. Ehe und Ewigkeit hängt da etymologisch miteinander zusammen. Und in diesem kleinen Ehebüchlein, was ich damals meiner Frau geschrieben habe, da steht auch ein Spruch, an den habe ich mich überhaupt nicht mehr erinnert, aber jetzt habe ich ihn wieder gelesen, des Pfarrers, der uns getraut hat, damals in Berlin-Mariendorf, am 29. August 65, an meinem Geburtstag. Ist ganz gut, wenn man am Geburtstag Hochzeitstag hat, vergisst man nicht so schnell. Und ihr habt trotzdem das Kunststück fertig gekriegt, im Laufe der Jahre dreimal meinen Hochzeitstag zu vergessen. Ja, obwohl er an meinem Geburtstag liegt. Ja, also so unbegreiflich. Und dieser Spruch von dem Pfarrer Schachtschneider, der uns damals getraut hat, ist ganz einfach und trotzdem eine tiefe Weisheit. Gib, dass beide darauf bedacht sein mögen, wie eines das andere mit sich in den Himmel bringe. Ein Gebet. Gib, dass beide darauf bedacht sein mögen, wie eines das andere mit sich in den Himmel bringe. Nun soll es ja nun nicht nur bei einer bloßen Erinnerung bleiben, dass wir hier ein Stück Paradies haben. Ich frage mal, wie ist denn dieses Paradies zu aktivieren? Und das geht natürlich nicht ohne Gebrauchsanweisung. Für alles und jedes gibt es eine Gebrauchsanweisung. Manchmal so umständlich, dass man sie schnell wieder zumacht. Ich habe jetzt gerade wieder eine Pleite erlebt, weil ich kleine Videos aufnehme für einen geplanten Film und ich einfach mit der kleinen Kamera nicht zurechtkam und ich dann alles Mögliche ausprobiert habe. und verzweifelt dann schließlich und letztlich doch die Gebrauchsanweisung dann mal gelesen habe, die zum Glück im Internet veröffentlicht ist. Ja, und die Ehe hat eine Gebrauchsanweisung und da müssen wir sagen, wir haben ja nun viele Eheseminare gehalten, meine Frau und ich, dass viele Christen die Gebrauchsanweisung noch gar nicht richtig kapiert und verstanden haben. Sie reduzieren die Bibel auf die Erlösung von Sünde, Tod und Teufel und lesen sie nicht als Ehebuch. Sie lesen sie nicht als Erziehungsbuch, sie lesen sie nicht als Finanzbuch, sie lesen sie nicht als Ernährungsbuch. Das wird alles ausgeblendet. Und das ist schade. Die Ehe ist auch ein Ehebuch. Die Bibel. Und deswegen lohnt es sich, da mal kurz reinzugucken. Was ist denn das tiefste Wesen der Ehe? Besteht darin, dass Gott seine beiden Hauptcharakterzüge in den Mann und in die Frau hineinlegt. Was sind die beiden Hauptcharakterzüge Gottes? Das ist seine Verantwortung und das ist seine Fürsorge. Seine Hilfe, seine Hilfsfähigkeit. Ja. Und dem Mann sagt er, du sollst ein Haupt sein, du sollst Verantwortung lernen, nämlich für deine Frau und für deine Kinder. Und der Frau sagt er, du sollst Hilfe sein, du sollst deinem Mann helfen, ein Mann zu werden. Das kriegt er alleine schwer hin. Aber du kannst ihm auf diesem Weg helfen. Haupt sein, Hilfe sein. Zwei wunderbare Charakterzüge Gottes und die legt er in uns hinein, in uns Männer und in uns Frauen. Und das ist natürlich ein großes Lernprogramm. Das kann man nicht sofort schaffen und deswegen ist ja nun auch eine Ehe, zumindest nach göttlicher Sichtweise, auf lebenslange Dauer angelegt, weil wir hineinwachsen können und sollen in diese Bestimmung. Ich muss lernen, Verantwortung zu übernehmen. Ich bin verwöhntes Einzelkind. Ach ja, ich hab's, jetzt will ich mich nicht bemitleiden, aber ich hab's dann nicht so einfach. Ja? Aus meinem Denk- und Erfahrungsrahmen immer wieder auszusteigen und mir klarzumachen, du bist eigentlich doch dazu da, dass es deiner Frau gut geht und deinen Kindern. Denke nicht in erster Linie an dich. Meine Frau sagt mir öfters, jetzt bist du wieder ganz der alte Egoist. Hör ich nicht so gern, aber wenn ich zweimal nachdenke, dann gebe ich ja recht. Ja, also das Hauptsein zu lernen ist nicht einfach. Ich denke aber auch bei der Frau nicht so einfach, Hilfe sein zu lernen, weil Frauen natürlich schnell geneigt sind, Hilfe misszuverstehen. Frauen haben ja einen mitleidenden Wesenszug. Die können sich ja in andere Menschen viel besser hineinversetzen als Männer. Die haben eine personale Stärke, so sagen wir das in unseren Eheseminaren. Aber gerade das ist für manche Frauen dann ein Problem, weil sie meinen, Hilfe sein besteht darin, dem Mann zu geben, was er will. Und gerade das ist der Fehler. Ja. Wir hatten mal ein jüngeres Ehepaar, die hatten auch ihre Probleme. Und dann sind wir so die Punkte der biblischen Ehelehre durchgegangen. Und bei dem Punkt Hilfe sein der Frau hat die Frau uns unterbrochen und gesagt, das ist für uns kein Problem. Ich war meinem Mann immer eine gute Hilfe, nicht wahr, Peter? Ja, und er sagte, ja, wenn ich nachdenke, muss ich das sagen. Ja, aber wir waren zum Glück so clever, dass wir da nicht zur Tagesordnung übergegangen sind, sondern ich habe gefragt, wie haben Sie denn Hilfe sein verstanden? Ja, ich habe immer alles gemacht, was mein Mann von mir wollte. Und da musste ich dann sagen, liebe Frau, so haben Sie Ihre Ehe ruiniert. Hilfe sein bedeutet, dem Mann zu geben, was er braucht und nicht, was er will. Und da muss man ein bisschen nachdenken. Und da muss man im Jakobusbrief lesen, wem Weisheit mangelt, der bete. Da brauche ich nämlich Weisheit, um zu erkennen, was braucht mein Mann? Braucht er jetzt einen Widerstand? Braucht er eine Ermutigung? Ja, was braucht er eigentlich? Eine Frau sollte den Mann besser kennen, als er sich selbst kennt. Und dann sollte man die Grundbedürfnisse von Mann und Frau kennen, die erzählen wir natürlich auch immer in unseren Eheseminaren drei Dinge, die die Frau dringend bedarf. Und drei Dinge, die der Mann dringend bedarf. Fangen wir mal beim Mann an. Was braucht der Mann? Nach Walter Tropisch, dem bekannten Eheberater, drei Dinge. Er braucht erstens Ruhe. Ja, weil er immer seinen Gedankenwust mit sich herumschleppt und immer wieder ordnen muss und die Prioritäten neu sammeln muss. Deswegen braucht er Ruhe. Dann braucht er Anerkennung. Ja? Ein Mann, der von seiner Frau von früh bis an nur bemeckert, ich sag's mal ein bisschen salopp, kritisiert wird, gar keine Anerkennung empfängt, was macht der? Der holt zu sich im Beruf. Und dann steigt er dort irgendwie, wenn er geschickt ist, in der Karriereleiter hoch, aber seine Ehe leidet darunter. Viel besser, wenn die Frau ihn natürlich nicht im Übermaß, aber doch insofern anerkennt, dass sie ihm das sagt, was ihm eben auch wirklich gelungen ist, mit Gottes Hilfe. Was braucht der Mann drittens? Ein gutes Essen. Die Liebe geht durch den Magen. Uns hat ja mal eine rumäniendeutsche Frau ein Buch geschenkt nach einem Eheseminar und sagte, hier habe ich was Interessantes für Sie, das lesen wir Rumäniendeutschen. Die kam aus der Hermannsburger Ecke. Lesen wir das? Und ich sage, na, zeigen Sie mal. Und da sagt sie, wundern Sie sich nicht, das ist ein Kochbuch. Weil ich habe gesagt, eigentlich wollten Sie mir doch ein Ehebuch schenken. Und sie sagt, das ist ein Ehebuch. Das heißt nämlich, wir haben es noch da, der Schlüssel zur Seele des Mannes. Der Schlüssel zur Seele des Mannes. Wenn der Mann ein gutes Essen kriegt, dann taut er auf. Dann fängt er plötzlich an, über seine Gefühle zu reden, was ihm sonst ziemlich schwer fällt. Und natürlich muss das jetzt kein kalorienhaltiges oder sonst wie aufgemotztes Essen sein. Nein, es kommt auf die Atmosphäre an. Wir brauchen eine Esskultur. Ganz wichtig, gerade auch für die Kinder. Ja. Wenn nicht wenigstens eine gemeinsame Mahlzeit am Tag möglich ist, ist das traurig und zappenduster. Ja. Und es geht nicht nur um die Mahlzeit, es geht um die Atmosphäre. Man braucht ein bisschen Zeit und man taut dann auf und redet das eine und das andere. Ja, das sind die Grundbedürfnisse des Mannes. Hat die Frau auch Grundbedürfnisse? Nach Walter Tropisch. Drei Grundbedürfnisse, Zärtlichkeit, Ritterlichkeit, Geborgenheit, braucht jede Frau. Zärtlichkeit schon deswegen, weil die Frau eine ganz andere Pigmentierung der Haut hat. Muss man mal einen Arzt fragen, der bestätigt das. Da sind viel mehr Berührungspunkte und Synapsen und alles Mögliche vorhanden. Eine Frau ist da viel empfänglicher. Man kann die am Ohrläppchen streicheln, das freut sie. Wenn mich jemand am Ohrläppchen streichelt, dann denke ich, ist eine Mücke. Ja, also das mag ich überhaupt nicht. Aber so ist das verschieden. Ja? Zärtlichkeit ist angesagt, bis hinein ins Ehebett. Geborgenheit ist angesagt. Ritterlichkeit ist angesagt. Ein Mann kam zu mir, wollte wissen, was ist denn Ritterlichkeit? Ich sage, ja, gehen Sie mal zum nächsten Aldi-Parkplatz, stellen Sie sich dort mal 10 Minuten hin und beobachten Sie mal, ob Sie noch irgendeinen Mann finden, der die Tür aufmacht für seine Frau und danach wieder schließt. Dann haben Sie einen ritterlichen Mann entdeckt. Also, das sind so die Bedürfnisse. Und wenn das einem Ehepaar gelingt, das Hauptsein, das Hilfesein und die Bedürfnisse zu entdecken und zu, ich sage mal, zu befriedigen, ist sehr viel gewonnen. Und dann ist ein Stückchen Paradies vorhanden. Denn was braucht der Mensch in jedem Fall? Heimat, Treue, Geborgenheit. Heimattreue, Geborgenheit. Und wer nun nicht verheiratet ist, geht der leer aus? Der geht in keiner Weise leer aus, denn Heimat hat er auch in einer guten Gemeinde, bei Jesus. Treue erlebt er auch, denn unser Herr und Heiland ist treu, wie kein anderer Mensch jemals treu sein könnte. Und Geborgenheit in Zeit und Ewigkeit hat er auch. Denn er hat eine Hoffnung, die über das Grab hinausreicht. Ja, so viel mal ein paar kleine Andeutungen zum Wert der Ehe. Jetzt der Dauerbeschuss auf die Ehe. Da weiß man gar nicht, wo man anfangen und aufhören soll. Und im Grunde genommen wird einem dann das Wunder klar, dass es überhaupt noch Ehe gibt. Wenn man diesen Dauerbeschuss, der ja seit Anfang der Schöpfung an auf die Ehe niederprasselt, richtig bedenkt. Fing ja schon bei Adam und Eva an, dass sie ihrer Verantwortung beide nicht gerecht wurden. Der Adam hat die Eva nicht beschützt vor diesem Viech, was da rumkroch. Und Eva war ihm keine Hilfe, sondern nötigte ihn zu etwas, wozu sie gar nicht befugt und berechtigt war. Da ging es schon los. Und das ist ein Dauerbeschuss, ja, wenn Männer und Frauen nicht entdecken, was Hauptsein und Hilfesein bedeutet. Zweitens, die Vielehe war von Anfang an ein Problem. Die Patriarchen, ja, ich will mal gar nicht jetzt Jakob bedenken. Ich nehme nur den Elkanah, der hatte zwei Frauen. Kann man nachlesen, 1. Samuel, gleich am Anfang, wie die eine litt. Einmal im Jahr das Opferfest und da ging sie zum Tempel und die eine hatte Kinder, die andere hatte keine Kinder. Und die, die Kinder hatte, spottete immer über die, die keine hatte. Nur war der Mann zum Glück so generös und so liebevoll, dass er dann doch auch die Hanna immer wieder in die Arme nahm. Aber interessanterweise heißt es, dass er viele Stücke Opferfleisch seiner ersten Frau gab, die also Kinder hatte und seinen Kindern, aber der Hanna ein Stück. Immerhin, ein Stück hat sie gekriegt. Aber es war doch ein trauriges Leben, was diese Frau zu führen hatte, bis sie alle ihre Lebensenergie und Gebetskraft nochmal zusammenlegte und im Tempel dann ein Riesengebet sprach, dass sie, wenn sie doch noch ein Kind kriegt, dieses Kind, und da kam ja dann auch der Samuel, Gott weiht. Aber ein schlimmes Los. Und wir kennen eine große Weltreligion, die Mehrehe bis heute nicht nur akzeptiert, sondern da und dort auch fördert. Nehmen wir drittens das Machtstreben der Geschlechter, was ja eigentlich immer schlimmer wird. Ja. Wer die Kulturgeschichte der Menschheit ein bisschen überblickt, der weiß, da gab es Matriarchatskulturen, da hat die Frau das Heft in die Hand genommen. Da gab es Patriarchatskulturen, da hat der Mann das Heft in die Hand genommen. Neulich erzählte mir jemand von einer frommen Familie aus dem Siegerland, da darf die Frau bei Tisch das Wort nicht ergreifen, bevor es der Mann ihr erlaubt. Solche Verhältnisse gibt es heute noch. Ja? Und das unter frommen Vorzeichen. Also diese Machtgerangeleien, die sind ja sowas von schlimm. Und sie nagen an jeder Ehe. Und da wollen wir uns doch als Christen sehr davor hüten. Ja, heute haben wir natürlich noch tiefergehende Probleme. Heute sollen ja die Geschlechter sogar aufgelöst werden. Ja, mit dieser Gender-Ideologie, wonach es ein angeblich soziales Geschlecht gibt, das mir zugeteilt wird von der Gesellschaft und das ich jederzeit auch ändern kann. Wo leben wir denn? Ja, und die Dinge setzen sich immer mehr durch, bis in die Sprache hinein. Jetzt war ich sehr hellhörig geworden vorgestern in der Tagesschau. Hieß es nicht mehr Urlauber, sondern Urlaubende. Urlaubende. Ja, weil man nicht mehr sich getraut, das ganz normale, generische Maskulinum anzuwenden. Der Urlauber, da sind eben auch Frauen dabei. Seit jeher. Da muss man doch nicht Urlauberinnen noch sagen oder Urlaubende. Ja. Und wenn Sie unsere Zeitschrift Aufbruch kennen, dann werden Sie hoffentlich bemerkt haben, dass ich schreibe, liebe Aufbruchleser, das reicht. Das ist generisches Maskulinum. Ja, ich muss nicht schreiben, liebe Aufbruchleser und Aufbruchleserinnen. So ein Unsinn. Und da kann ich Sie nur freundlichst bitten, machen Sie diesen Quatsch nicht mit. Aber es steckt eine Strategie dahinter. Man will tatsächlich die von Gott gewollte Zweigeschöpflichkeit auflösen. Das lassen wir nicht mit uns machen. Dann nehmen wir den Ehebruch. Jetzt sind wir ganz dicht an unserem Thema dran. Auch eine zerstörerische Kraft für die Ehen. Jetzt gerade wieder von einem Fall gehört, da geht ein Pfarrer fremd. Und der Kirchenvorstand hat über sein weiteres Wirken in der Gemeinde befunden. Und der Dekan fragt den Kirchenvorstand, sind Sie denn bereit, mit dem Pfarrer weiterhin zusammenzuarbeiten, obwohl der aus der Ehe ausgestiegen ist und mit einer Freundin zusammenlebt, als Verheirateter, noch nicht mal geschieden. Ja. Und der Kirchenvorstand sagt, ja, er predigt gut, wir machen das. Ja. Und niemand ist mehr in der Lage zu sagen, hier wird Ehe zerstört. Hier wird ein falsches Bild der Gemeinde und der Öffentlichkeit vermittelt. David und Batseba sollten eigentlich ein ausreichend schlimmes Beispiel sein, dass ich mich vor Ehebruch zu hüten habe. Auch das unverheiratete Zusammenleben muss man natürlich erwähnen. Wobei natürlich viele junge Leute dann sagen, wozu brauche ich einen Trauschein? Was ich sonst in der Ehe oder sonst auch im Trauscheinverhältnis habe, das habe ich auch ohne Trauschein. Und da muss man natürlich dann doch ein bisschen tiefer bohren und sagen, weißt du eigentlich, dass du ganz entscheidende Qualitäten in deinem Verhältnis nicht erlebst? Wie willst du wirklich Heimat, Treue und Geborgenheit erleben? In einem Verhältnis, das sich jederzeit wieder auflösen kann. Wo der andere nicht in der Lage war oder nicht willens war zu sagen, du, ich bleibe bei dir lebenslang. Du kannst dich auf mich verlassen. Es gibt einen Menschen in dieser Welt, der geht mit dir durch dick und dünn, bis der Tod uns scheidet. Erst dann kann doch die Seele aufatmen. Und erst dann gibt es doch wirklich treue Erfahrung und Heimat und Geborgenheit. Nehmen wir die Pornografie, die nach wie vor viele Ehen gefährdet und zerstört. Warum eigentlich? Kann ich sagen. Genügend Gespräche darüber geführt. Weil die Pornografie Bilder in die Seele einbrennt, die niemals wieder weggehen und der Mensch nach den Bildern dann lebt und der Ehepartner das ziemlich bald mitkriegt. Dass er gar nicht mehr als Mensch gesucht wird, sondern dass er nur noch nach dem Bild beurteilt wird, was die Pornografie in das Herz hineingelegt hat. Naja, und vielleicht das Letzte, was die Ehe zerstört, ist die Vergebungsunfähigkeit. Wie viel Not haben wir kennengelernt in vielen Ehegesprächen. Und immer wieder stoßen wir auf dieses Problem, dass dann auch Christen sagen, das kann ich nicht vergessen. Ja, was er mir da angetan hat. Ja. Und ich sage, haben Sie denn schon mal darüber nachgedacht, wie viel Gott durch Christus Ihnen vergeben hat? Und sie sind nicht willens, ihrem Ehepartner diesen Fehltritt und dieses Wort und dieses Versagen zu vergeben. Bitte vertrauen Sie doch der Vergebungskraft und dem Vergebungswillen und dann kriegen Sie einen Neustart in Ihrer Ehe hin. Also viele Zerstörungsfaktoren nagen an unserer Ehe. Und jetzt genug davon. Jetzt wollen wir uns noch ganz aufbauenden und wichtigen und verheißungsvollen Aspekten dieses siebten Gebotes zuwenden. Ich möchte nämlich jetzt über die Schutzmaßnahmen Gottes ein paar Sätze sagen, mein drittes Kapitel. Gott schützt die Ehe und das ist unsere große Chance. Er schützt sie durch dieses Gebot. Denn das Gebot steht ja nicht nur irgendwo in der Bibel, die kaum noch ein Mensch liest. Dieses Gebot ist ja auch in unser Gewissen hineingelegt. Römer 2. Dem Volk Israel und durch das Volk Israel auch uns, der Christenheit, ist natürlich das Gebot bzw. die Gebote Gottes schriftlich vor Augen geführt. Aber wer nun keine Bibel hat oder sich dafür gar nicht interessiert, der trägt das Gebot trotzdem in seinem Gewissen mit sich herum. Ob er sein Gewissen ernst nimmt oder nicht, will ich hier nicht untersuchen. Aber es ist eine Ermahnung, die Gott in den Menschen hineingelegt hat. Und das ist ganz großartig, dass es noch dieses kleine Stück Gottes Stimme in einem menschlichen Herzen gibt. Wie war das denn bei Josef? Der wurde ja verführt, nicht wahr? Wissen wir, von Potiphas Frau. Und der hätte Gelegenheit gehabt, ja, sozusagen der zweite Mann dieser Frau zu werden. Und er sagt, stopp, nicht mit mir. Wie könnte ich Gott und Gottes Wort und Gottes Gebot so leichtfertig mit Füßen treten und ihm die Ehre nehmen? Das war die Stimme des Gewissens, die dieser Mann einfach gehört hat, aber nicht nur gehört hat, sondern eben auch ernst genommen hat. Und Gott hat ihn reich gesegnet. Das war eine Schlüsselsituation seines Lebens. Wenn er mit der ins Bett gegangen wäre, hätte er sein ganzes weiteres Leben vielleicht äußerlich schon in Schwung gebracht. Aber innerlich hätte er den Segen Gottes verloren und es wäre eigentlich ein jammervolles Dasein geworden. Also das ist die erste große Schutzmaßnahme, dass Gott ins menschliche Gewissen hineinredet. Und die zweite ist natürlich bitter, das ist die Bestrafung. Gott bestraft Ehebruch. Es gibt ja eine interessante Schrift des Römers Tacitus, die heißt Germania. Und da beschreibt er das germanische Leben und es ist interessant, dass er unter anderem auch die Ehe der Germanen beleuchtet und vergleicht mit der Eheführung der Römer und feststellt, interessant, die Germanen, die bestrafen Ehebruch. Interessant, da gibt es wenig Fremdgängerei. Da staunt der Tacitus. Aber ich erwähne das deswegen, weil eben auch schon die Germanen die Bestrafung kannten. Aber im alten Israel natürlich auch. Nur wir sind so sehr weit vorangekommen in der Entwicklung der Menschheit, dass wir den Paragraphen 172 schon seit vielen Jahren gestrichen haben. Ich habe ein Strafgesetzbuch von 1950 zu Hause stehen, habe ich mir den Paragraphen 172 nochmal angeguckt. Wer Ehebruch begeht, wird bestraft mit Gefängnis bis zu 6 Monaten. Das steht schwarz auf weiß drin. Und heute finden Sie kaum noch einen Film, der nicht in irgendeiner Weise den Ehebruch glorifiziert. So haben wir uns geändert. Und mit dieser Einstellung wird natürlich Europa keine Zukunft haben. Da muss man kein Prophet sein. Wer die Ehe und die Familie damit am entscheidenden Nerv bewusst kaputt macht und zerstört, der kann keine Zukunft erwarten. Das ist so. Im Neuen Testament ist es ganz deutlich, da ist die Strafe noch viel weiter. Da sagt nämlich Paulus, Ehebrecher werden das Reich Gottes nicht ererben. Wer im Ehebruch lebt, hat keine Chance, zur Gemeinde Jesu zu gehören und dann, wenn Jesus kommt, in den Himmel entrückt zu werden und ja, die Herrlichkeit Gottes zu sehen. Ehebruch und Reich Gottes schließen sich aus. Ja, so kann ich eigentlich nur diese Schutzmaßnahmen Gottes dick unterstreichen. Und anders formuliert, wenn das Gewissen unterdrückt wird, die Bestrafung aufgehoben wird, Gottes Wort nicht mehr gelehrt wird, dann ist die Ehe schutzlos diesem Dauerbeschuss preisgegeben. Und was geschieht dann? Dann wird der letzte Gedanke an den Himmel zerstört, den die Menschen noch durch die Ehe mit sich herumtragen. Und deswegen ist der Teufel so daran interessiert, die Ehe kaputt zu machen. Das ist die einzige dem Menschen verbliebene Brücke in den Himmel. Und sie wird zerstört, wenn die Ehe kaputt ist. So, nun zum Schluss ein paar Sätze. Wie kann denn eine Ehe immer wieder erneuert werden? Diesen Abschnitt, den predige ich mir jetzt selber. Eigentlich muss man sich immer wieder alles selber predigen. Wie kann denn die Ehe durch den Glauben bei uns Christen erneuert werden? Und wie können wir unseren Kindern und Enkelkindern zu einer Erneuerung verhelfen? Das ist gar nicht so schwer. Das Erste und das Wichtigste ist die Vergebung. Der Glaube schenkt mir Vergebungskraft. Ohne Vergebung läuft nichts. Ohne Vergebung gibt es keine wirkliche Veränderung eines zwischenmenschlichen Zusammenlebens. Das betrifft ja nicht nur die Ehe. Vergebung ist ganz, ganz wichtig. Ich habe vor ein paar Tagen mit jemandem gesprochen, dem ist seine Frau auch locker gesagt abhanden gekommen, ja, durch Dauerehebruch. Und ich habe ihn gefragt, sag mal, wärst du denn bereit, wir sind auf du, wärst du denn unter Umständen bereit, deine Ehe neu aufzubauen? Sagte, wie soll denn das laufen? X-mal fremdgegangen. Ich habe kein Vertrauen mehr. Ich glaube nicht. Ich habe noch einen zweiten Anlauf gemacht und habe gesagt, stell dir doch mal vor, deine Frau kommt zu dir und sagt, du, ich bitte dich um Entschuldigung. Und ich habe jetzt im Glauben ein neues Leben begonnen. Wie würdest du dann reagieren? Da sagt er, in diesem Fall vielleicht. Das fand ich klasse. Ja, in diesem Fall vielleicht. Das heißt, auch er, der nun einigen Schmerz an der Stelle ertragen hat, wäre noch bereit, Vergebung auszusprechen und auszuteilen. Das fand ich sehr ermutigend. Wir müssen das Thema Vergebung ansprechen. Ohne Vergebung läuft nichts. Und wenn wir eheseelsorgerliche Gespräche führen, also nach den ersten 10 Minuten, steuern wir immer auf die Schuldfrage. Ja? Haben Sie schon mal Vergebung empfangen? Haben Sie schon mal gebeichtet? Haben Sie schon mal einen persönlichen Vergebungszuspruch empfangen? Das ist doch wichtig, sonst brauchen wir gar nicht weiterzureden. Und manche sagen, das hat uns noch niemals jemand gesagt, dass das der Schlüssel und der Einstieg ist. Ich sage wieder, dann machen wir es jetzt. Dann beten wir gleich. Ja, und dann zweitens der große Vorteil, wie eine Ehe unter Christen sich erneuern kann. Der Glaube schenkt neue Liebe. Wie oft hört man, ich habe keine Gefühle mehr. Ich habe keinerlei Liebe mehr. Ist mir alles abhanden gekommen. Keine Empfindungen mehr. Zu viel Schmerz erlebt. Das kann ja nicht mehr gut gehen. Und was sagen wir und was sollten wir als Christen dann darauf antworten? Wir können ja dann nur sagen, unterschätzt den schöpferischen Gott nicht. Gott spricht und es geschieht. Und wenn du keine Gefühle mehr hast, ist das für Gott kein Problem. Er spricht, sagt Jesaja, in eine Wüste und schwupps, ist ein Gartenland da. Da blüht es wieder. Und da wachsen wieder die Gefühle. Und dann gefällt man sich gegenseitig wieder und geht wieder aufeinander zu, was man sich vorher überhaupt nicht im Entferntesten vorstellen konnte, ist plötzlich Realität. Ja, Gott ist ein schöpferischer Gott. Er spricht und es geschieht. Psalm 33, Vers 9. Wunderbar. Luther hat mal gesagt, und über dieses Wort denke ich auch immer wieder neu nach, Gott liebt nicht das Liebenswerte, sondern er schafft das Liebenswerte. Das ist ein toller Ausspruch. Gott liebt nicht das Liebenswerte. Wir sitzen oft zu fest am Liebenswerten. Gefällt der mir? Gefällt die mir? Ist da eine Sympathie da oder nicht? Nein, das Äußere gefällt mir gar nicht. Und so weiter und was der andauernd für einen Quatsch erzählt, das missfällt mir so. Also das sind ja alles oberflächliche Gesichtspunkte. Lasst uns vielleicht an der Stelle nochmal ganz neu Luft holen und ganz neu beginnen, auch das Nicht-Liebenswerte am anderen zu lieben. Und zu erwarten, dass aus dem Nicht-Liebenswerten das Liebenswerte wächst. Das ist interessant, nicht wahr? Wir alle haben ja weniger liebenswerte Seiten. Ich glaube, ich habe davon noch ein bisschen mehr als der Durchschnitt. Und wenn Gott das meiner Frau schenkt, mich nicht nur trotzdem zu lieben, sondern gerade auch, Pastor Gemner sagte, ja, mit Speck und Dreck, ja, also mit all den unangenehmen Seiten, wenn uns Gott das so schenkt und wir die Liebe nicht mehr im Gefühlsleben ansiedeln, sondern im Willen und sagen, Herr, du hast mir deine Liebe geschenkt und ins Herz gelegt und die wende ich jetzt an, auch wenn ich überhaupt keine liebevollen Gedanken und Gefühle habe. Ich will jetzt den Nächsten neu zu lieben beginnen. Wenn ich diesen Entschluss unter Gebet fälle, geschehen die Wunder. Davon bin ich überzeugt. Ja? Und dann entsteht das Liebenswerte. Ja, und das allerletzte, was der Glaube uns an Vorteilen schenkt, Wir lernen allmählich den Wert der Ehe immer mehr erkennen. Die Ehe ist ja ein riesiges Geheimnis, so sagt es Paulus hier im Epheser 5. Ein Geheimnis. Und man kommt dann immer mehr dahinter, was Gott sich eigentlich so dabei gedacht hat. Und merkt immer mehr, dass Gott Maßarbeit macht. Bei uns im Flur hängt ein Schild, Gott macht immer Maßarbeit. Haben uns mal Zigeuner geschenkt von der Gemeinde Geborgenheit. Gott macht immer Maßarbeit. Und ich merke, der Ehepartner ist genau der Richtige, den Gott mir da zur Seite gestellt hat. Gott macht Maßarbeit. Und heute werden alle möglichen Eheanbahnungsinstitute mit viel Geld versorgt und dann sucht man sich einen Ehepartner nach seinem Geschmack aus. Ist doch ganz unnötig. Da gibt es eine kleine Krankenschwester, die ist 1,58 Meter groß. Und da gibt es einen Schornsteinfegermeister, 2,01 Meter. Die passen ja eigentlich nicht zusammen. Und Gott fügt sie zusammen und die beiden führen eine glückliche Ehe. So ist das, ja. Gott macht passend. Ich muss mir doch keinen passenden Ehepartner suchen. So ein Quatsch. Ich weiß doch gar nicht, was ich eigentlich will und was ich brauche. Gott weiß es doch viel mehr. Nein, Gott macht die Dinge passend und nicht nur die Dinge, sondern eben auch zwei Menschen. Und das wollen wir unserem Gott auch zutrauen. Und die schönste Erkenntnis, die ich doch habe, und die habe ich vorhin schon genannt, ich erkenne, dass es einen Menschen gibt auf dieser Welt, auf den ich mich bedingungslos verlassen kann. Nicht, weil das so ein toller Typ wäre. Nein, weil Gott diese Ehe gestiftet hat, weil er sie will und weil er dem anderen diese Stabilität gibt, die ich brauche für mein Leben. Und da fange ich an, Gott zu danken für das Wunder der Ehe. Und da kann ich nur uns alle bitten und ermahnen, dieses Wunder der Ehe neu zu erforschen. Wollen wir beten? Lieber Jesus Christus, wir glauben als Christenmenschen, dass du die Ehe gestiftet hast, dass das keine menschliche Erfindung ist und dass es eine Maßarbeit ist, ja, wie Menschen da, die eigentlich von ihrem Naturell her, von ihrem Charakter, von ihrem Geschlecht, von ihrem Bildungsgrad, von ihrem Einkommen her und völlig verschieden sind. Dass es ein Wunder ist, wie du Menschen passend machst in der Ehe. So wollen wir dir danken, sofern wir verheiratet sind, jetzt hier unter uns, für die Ehe, die du uns gestiftet und geschenkt hast. Wir wollen dir aber auch danken, dass du all denen, die nicht verheiratet oder die nicht mehr verheiratet oder die noch nicht verheiratet sind, genauso viel Heimattreue und Geborgenheit schenkst. Schenke ihnen eine Gemeinde, ja, die du beglaubigst und wo sie das alles auch finden. Und dann bitten wir dich für die gefährdeten Ehen in unserem Umkreis. Wir bitten dich erstmal für unsere eigene Ehe, dass sie stabil wird und bleibt und dass sie Strahlkraft kriegt für andere. Aber dann bitten wir dich für Kinder und Enkelkinder. Wir bitten dich für Verwandte und Bekannte in unserem Umfeld. Herr, hilf, dass die Ehen stabiler werden und dass die Menschen lernen, bei dir Zuflucht zu suchen und dich um deine Hilfe zu bitten. Denn du stehst nicht ferne und du stehst bereit, einem jeden zu helfen, der dir vertraut. Und so gib uns deinen Segen mit in die nächste Zeit und lass uns Segensträger sein, auch für gefährdete Ehen. Amen.